ich glaube, dass wir zunehmend Abstand nehmen von dem, uns einen Gedanken zu machen, wie wohnt man gut, sondern vielmehr die Frage stellt, wie lebt man gut? Und wenn wir dieses Leben in den Vordergrund stellen, dann werden sich die räumlichen Strukturen und die städtebaulichen Strukturen deutlich verändern.
Hallo und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Buhr und in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Persönlichkeiten über die Zukunft der Stadt, über Wohnen, Nachbarschaft, Diversität und den großen Herausforderungen unserer Zeit. Eine Wohnung ist weit mehr als ein Dach über dem Kopf. Sie ist Rückzugsort, Lebensmittelpunkt, manchmal Büro, manchmal Kinderzimmer und immer häufiger auch eine Herausforderung. Wie wollen wir in Zukunft wohnen? Diese Frage ist aktueller denn je. Wohnraum wird knapper, die Ansprüche an das Wohnen verändern sich und unsere Städte stehen vor der Herausforderung, nachhaltig lebenswert und sozial gerecht zu wachsen. Dabei geht es längst nicht nur mehr darum, mehr Wohnungen zu bauen, sondern darum, wie wir künftig zusammenleben möchten. Darüber spreche ich heute mit einem der profiliertesten Wohnforscher Deutschlands, Dr. Gerd Kuhn. Als Stadtforscher und Wissenschaftler beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit Wohnungsforschung, gemeinschaftlichen Wohnformen und der sozial gerechten Entwicklung unserer Städte. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Zukunft des Wohnens. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kuhn.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Herr Kuhn, bevor wir ins Thema einsteigen, gibt es einen städtischen Ort, der Sie persönlich geprägt hat und Ihnen gezeigt hat, was eine gute Stadt eigentlich ausmacht?
Das sind immer die Erfahrungen, wenn man an Orten ist, in denen man sich sehr schnell wohlfühlt. Also das sind Orte, wo man, auch wenn man fremd ist, ankommt und das Gefühl hat, ja, man hat so eine Gefühl der Geborgenheit, des Ankommens. Und dass man sich gut fühlt.
Ja, und auch, dass man sich gut orientieren kann, direkt sich gut zurechtfindet und sich irgendwie zu Hause fühlt auch so ein bisschen, obwohl man eigentlich fremd ist.
Ja.
Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Wohnen. Was fasziniert Sie eigentlich an dem Thema so sehr?
Das Thema Wohnen ist so vielfältig. Und mir gefällt es auch immer sehr, interdisziplinär zu arbeiten. Also man kann das Phänomen Wohnen nie aus der Perspektive einer Disziplin erforschen, sondern man muss immer eine große Offenheit haben mit Kollegen, mit Planern, mit Psychologen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das Thema Wohnen hat sich so sehr schnell weiterentwickelt. Also ich glaube, im Laufe meines Berufslebens fand eine grundlegende Veränderung statt. Und ich glaube, dieser schnelle Wandel, diese ständig neuen Herausforderungen. Das interessiert mich sehr am Wohnen.
Ja, Sie sprechen das Thema an. Unsere Lebensrealitäten verändern sich ja wirklich rasant. Unsere Wohnung dagegen eher nicht. Also, weil das eben auch nicht so schnell geht. Erstens, warum ist das so? Und zweitens, welche Wohntrends beobachten Sie aktuell?
Also, zunächst, es gibt so eine ganz merkwürdige Spannung, eine Diskrepanz zwischen der Homogenität der Wohnform und der Vielfalt, Pluralität der Lebensformen. Also diese Divergenz, diese Spannungsverhältnis bestimmt, glaube ich, sehr unsere Auseinandersetzung über Wohnen. Und meines Erachtens erleben wir jetzt aufgrund dieses enormen gesellschaftlichen Wandels eine ganz neue Herausforderung ans Wohnen, die mit den alten Wohnformen eigentlich nichts mehr oder nicht mehr viel zu tun haben sollten, aber sich ständig an diesen bestehenden Wohnverhältnissen reiben. Also wenn der Wohnungsbestand in der Bundesrepublik bis Ende 70er Jahren macht jetzt noch über 60% des Bestandes aus. Und damals orientierte man sich an so einem Ideal der abgeschlossenen Wohnung für die Kernfamilie, Ehepaar mit ein oder zwei oder drei Kindern maximal. Und diese Realität, die existiert nicht mehr. Also in Hamburg sind es, glaube ich, 15% noch Familienwohnungen in den Haushalten. Und ich glaube, diese deutlichen Veränderungen lassen so eine ganz neue Herausforderung entstehen. Und da werden uns zunehmend drüber fragen, nicht mehr unbedingt, wie wollen wir wohnen, sondern wie wollen wir leben, wie wollen wir zusammenleben. Und da entstehen, glaube ich, so ein schönes Spannungsverhältnis, das unser Thema nach wie vor sehr spannend macht.
Mhm. Wie wollen wir zusammenleben? In diesem Kontext, wir erfinden ja nicht alles neu. Sie haben gerade gesagt, 70% des Wohnungsbestands stammt aus diesen frühen Jahrzehnten, in denen wir immer noch leben und wohnen. Eine Wohnung hält ja auch ein bisschen länger. In diesem Kontext würde mich eigentlich nochmal die Rolle des Einfamilienhauses interessieren. Also ja. Sie sagen zwar, unsere Lebensrealität wird immer vielfältiger, aber die Wünsche des Wohnens bleiben relativ homogen. In diesem Kontext fehlt ja auch das Einfamilienhaus. Ist das eigentlich immer noch Wunsch Nummer eins der Deutschen?
Also es gibt immer die Befragungen, die wiederholen sich seit Jahrzehnten immer. Also es nach wie vor gibt es ein großes Bedürfnis, wird immer noch als Ideal des Wohnens von vielen Menschen gesehen. Aber ich glaube, diese Frage von Einfamilienhaus, ich sehe sie viel entspannter. Also ich glaube, 68% der Wohnungen sind Einfamilienhäuser in Deutschland. Wir haben genug Einfamilienhäuser. Und deshalb ist es eher die Frage, wie können wir die Einfamilienhausgebiete qualifizieren? Wie können wir sie zukunftsfähig machen? Ich glaube, gerade die Fragen, wie kann man so einer Vereinsamung begegnen? Die Einfamilienhausgebiete sind oft, leben sehr viel ältere Menschen. Und wie können die Herausforderungen an das gute Wohnen auch in diesen Einfamilienhausgebieten? Mich interessiert mehr, wie kann man solche Gebiete qualifizieren, und mich interessiert weniger, dass man neue Gebiete bauen sollte. Da haben wir einfach genug.
Verstehe. Also diese Frage taucht ja immer erst auf, wenn die Einfamilienhausgebiete ins Alter kommen, wenn die älter werden und sich die eine Veränderung in der Bewohnerschaft abzeichnet und das gebaute Umfeld nicht mehr zu dem passt, wer dort wohnt. Ne? Das meinen Sie ja. Ja, kann man so sehen. Hat sich Ihr eigenes Bild vom idealen Wohnen im Laufe Ihres Berufslebens eigentlich verändert?
Ja. Ja? Sehr. Also ich habe in meinem Leben ja viele Wohnkarrieren durchlebt. Also ich bin im Einfamilienhaus groß geworden. Und das fand ich als die ganz normale Wohnform, als Kind oder Heranwachsende. Es war aber dann relativ in der Pubertät schon, war mir die Enge des Dorfes und des Einfamilienhauses zu groß geworden. Und als ich zum Studium nach Frankfurt ging, empfand ich das als große Befreiung. Wir haben an einer lauten Straße gewohnt, aber mit Leuten zusammen in der Wohngemeinschaft. Das war für mich damals weit attraktiver wie ein schönes Einfamilienhaus mit großem Garten. Und diese Lebensform, als wir ein Kind bekommen hatten, dann zusammengelebt hatten mit meiner Frau und Kind in Berlin, das war eine andere Lebensform, wie wir dann später, jetzt wohnen schon in Tübingen. Also die Lebensformen haben sich ständig geändert und deshalb haben sich auch die Wohnweisen oft geändert. Und ich glaube, Wohnen ist halt kein statischer Zustand, sondern sollte mit diesen Veränderungen der Lebenssituation korrespondieren.
Ja, da möchte ich aber gleich mal einhaken. Da kommen wir nämlich zur nächsten Frage. Das ist ja leider gar nicht mehr so, ne? Also Sie haben ja auch sicherlich diesen Begriff Locked-in-Syndrom schon mal gehört. Also ja. Es verändern sich die Lebensformen, aber es verändern sich die Wohnkarrieren nicht mehr so, weil es gibt nämlich nicht mehr den Platz. Wenn eine Familie sich vergrößert, kann sie heutzutage nicht mehr direkt umziehen und sich eine größere Wohnung suchen und umgedreht genauso. Also das ist ein Phänomen, das nennt sich Locked-in-Syndrom. Also das, was wir früher gemacht haben, immer je nach Wachstum der Familie rauf, runter, rein, raus, das zeichnet sich heute überhaupt nicht mehr an. Sie kennen ja sicherlich den Begriff, vielleicht erklären Sie den nochmal ein bisschen wissenschaftlicher als ich. Ja. Und auch nochmal, was sich eigentlich dahinter verbirgt.
Man kann ihn vielleicht ganz schön umschreiben mit Gefangensein in der Wohnung. Also wir haben das Phänomen, dass überwiegend ältere Menschen in größeren Wohnungen wohnen. Also wenn Menschen eine Wohnung mieten oder bauen, dann haben sie oft andere Familiensituationen, beispielsweise leben Kinder zusammen. Und diese Anzahl der Personen im Haushalt, die reduzieren sich. Also oftmals der größte Anteil von großen Wohnungen haben ältere Haushalte. Wenn die Kinder ausgezogen sind oder ein Partner gestorben ist oder wenn Trennungen stattgefunden haben, dann sind die Menschen weiterhin in großen Wohnungen, aber sie benötigen gar nicht so viel Wohnraum. Also sie blockieren aber den Wohnraum. Und das Problem ist, dass die Menschen den Wohnraum zwar nicht brauchen, aber kein entsprechendes Angebot haben, dass sie ausziehen. Also es wäre ja denkbar, dass wenn jemand 120 Quadratmeter Wohnung hat, dann auf 70 oder 60 Quadratmeter reduziert. Das wird oftmals nicht gemacht, da diese Alternativen zum Beispiel zu teuer sind oder gar nicht zur Verfügung stehen. Also es gibt, im Grunde gesagt, ist der Wohnungsmarkt blockiert, dass wir zwar genug Wohnraum haben, wenn wir den Wohnraum so verteilen würden, hätten wir gar keine Wohnungsnot.
Was wäre denn eine Lösung für dieses Problem?
Die Herausforderung wird sein, wie können wir diese Wohnraum, der von Menschen belegt wird, die eigentlich nicht so viel Wohnraum brauchen, aber trotzdem kaum Möglichkeiten sehen, aus diesen Wohnungen zu gehen, wie können wir denn diese Dynamik fördern?
Ja, genau. Sie haben jetzt eine Frage formuliert. Gibt es denn schon Lösungsansätze zu dieser Frage?
Ja, man muss nur die Gründe für die Menschen fragen. Oftmals ist der Alternativwohnraum, auch die kleinere Wohnung, inzwischen teurer wie die große Wohnung. Mhm. Also es gibt immer diese Diskrepanz zwischen den Bestandswohnungen und neu vermieteten Wohnungen. Und oftmals ist auch ein Problem, das soll man nicht vernachlässigen, dass die Menschen ihren über viele Jahre vertrauten Wohngebiet bleiben wollen. Also wie kann man Wohnraum oder Angebote machen, ohne dass die Menschen aus dem sozialen Kontext herausgerissen werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man Wohnen Angebote macht, die müssen attraktiv sein für Menschen, ihre größeren Wohnungen aufzugeben und in kleinere Wohnungen zu ziehen.
Mhm. Ja, ist klar. Macht nur keiner. Nicht in dem Umfang, die wir es eigentlich benötigen. Aber ich habe nochmal eine andere Frage, die auch in diesen Kontext passt. Und zwar zu dem Thema Clusterwohnen. Ja. Das ist ja auch so ein gängiger Begriff, der, wenn man in diesem Bereich arbeitet, fällt er ja irgendwie alle 5 Minuten. Bitte erläutern Sie doch gerne mal die Idee, die hinter diesem Begriff steht und welche Rolle diese Clusterwohnungen spielen in dem Kontext.
Clusterwohnungen sind eine Wohnform, in denen einzelne Einheiten, also mit Wohnraum, mit Sanitäreinrichtung, eine abgeschlossene Wohneinheit bilden, die aber zusammen clustern, also zusammen eine Gemeinschaft wieder ergeben. Also die ersten Clusterwohnungen sind meines Erachtens in Zürich entstanden und da wollte man diese traditionellen Wohngemeinschaften, die wollte man reformieren. Man wollte nicht alle ein gemeinsames Bad, sondern den Menschen war es wichtig, dass sie ihren eigenen Wohnraum haben, aber nicht gemeinsame Sanitätseinrichtungen. Mhm. Und deshalb sind Clusterwohnungen oft ähnlich auch, wie früher gab es ein Studentenwohnheim, ähnliche Formen. Also so ganz neu finde ich das gar nicht. Und Clusterwohnungen erschien lange Zeit als große Lösung, dass man dieses Verhältnis von Privatheit und Gemeinschaft aufheben könnte oder lösen könnte. Die Erfahrungen sind aber ein bisschen ernüchternd meines Erachtens, weil der Aufwand relativ groß ist. Die Clusterwohnungen sind teurer wie vergleichbare Wohnformen und die Clusterwohnungen benötigen relativ große Betreuung.
Ja,
auch.
Management, ne?
Das zeigen alle Projekte, dass diese übliche Vermarktung oder dass das nicht geht, sondern in der Regel müssen Menschen, die in Clusterwohnungen sind, eine Organisationseinheit bilden, einen Verein oder sonst eine Form bilden. Sie müssen rechtzeitig eingebunden sein. Also ist nicht ganz einfach, wie es zunächst erscheint.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht ausreicht, wenn man nur diese Clusterwohnung baut, sondern muss eben auch diese Wohnform organisieren, managen und dafür Sorge tragen, dass dieses Konzept rein, raus, Gemeinschaft gut miteinander funktioniert. Ich glaube auch, also wenn wir darüber sprechen, gucken wir immer alle in die Schweiz, ne?
Ja.
Aber in Deutschland fällt mir nichts dazu ein, Ihnen wahrscheinlich auch nicht in einem größeren Umfang. Und ich glaube, noch reden wir bei Clusterwohnung über ein Nischenmodell, was sich ja vielleicht auch noch ändern kann, aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass sich das ausrollt als Alternative zum Wohnraummangel.
Also wie allgemein, es gibt nicht diese eine richtige Wohnform, sondern da sich die Lebensentwürfe so differenzieren, müssen sich auch die Wohnformen differenzieren. Als Clusterwohnungen haben ihre Berechtigung, aber das ist ein kleiner Marktsegment. Mhm. Also wir bauen hier gerade in Tübingen Neustart, über 100 Wohnungen für ungefähr 350 Leute von der neuen Genossenschaft. Und dann gibt's 6 Clusterwohnungen. Und diese Clusterwohnungen, die haben ganz einen eigenen Betreuungsbedarf, wie Sie zu Recht sagen. Also die Gruppen müssen rechtzeitig gebildet werden. Es gibt große Diskussionsbedarf, wollen die alles übergreifen, wollen sie alles gemischt machen, wollen sie nach gewissen sexuellen Orientierungen machen. Also das ist eine sehr spezielle Wohnform. Aber sie hat ihre Berechtigung und das ein Weg unter vielen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man denkt, mit Clusterwohnungen löst man die Wohnprobleme oder die Wohnbedürfnisse.
Naja. Viele Menschen wünschen sich zusätzlich zu einer bezahlbaren und passenden Wohnung ja auch Nachbarschaft und Gemeinschaft. Das ist ja vielleicht auch der Grund, warum das gemeinschaftliche Wohnen so eine Art von Renaissance auch erlebt. Ist das wirklich eine Renaissance? Ist das wieder so eine neue Mode, die da hochschwappt? Und wenn ja, welche Form des gemeinschaftlichen Wohnens setzt sich derzeit durch und warum ist das so?
Ja, also ich glaube schon, dass der Zukunft gemeinschaftliches Wohnen gehört. Es hat meines Erachtens einen ganz nachvollziehbaren Grund, dass die Menschen sowohl das Bedürfnis nach Privatheit haben, als auch nach Kommunikation, nach Gemeinschaft. Das schließt sich nicht mehr aus. Früher dachte man immer, ja, ein Familienhaus wird die Kultur der Privatheit zelebriert. Im städtischen Mietwohnungsbau gibt es dann diese Gemeinschaft. Heute sagen die Leute, sie wollen ein intimes Abschlusswohnen ermöglicht haben. Aber gleichzeitig wollen sie Gemeinschaft haben. Und das ist das Spannende und die große Herausforderung. Also wie kann man das Bedürfnis nach Privatheit und wie kann das Bedürfnis nach Kommunikation, nach Austausch, nach Offenheit, wie kann das befriedigen? Und deshalb sind wir meines Erachtens erst am Anfang von ganz neuen Formen von Vergemeinschaftung. Die werden nicht mehr so aussehen, wie früher, da hat ein Wohnprojekt manchmal sogar im Keller oder im Erdgeschoss so einen Gemeinschaftsraum gehabt und dann hat man gedacht, das wäre gemeinschaftliches Wohnen. Das ist meines Erachtens, die Entwicklung hat sich sehr verlagert. Also viel wichtiger sind meines Erachtens Quartierslösungen, dass man überlegt, wie kann man das soziale Zusammenleben neu austarieren. Und das muss nicht der Gemeinschaftsraum im Haus sein. Ich krieg's hier selber, wo ich hier wohne, in so einem Gemeinschaftsprojekt, wir haben Gemeinschaftsräume, aber wir treffen uns weniger im Gemeinschaftsraum, sondern gegenüber im Café. Also wie weit gibt's öffentliche Orte, die einladen zur Kommunikation, zur Begegnung und wie weit können diese Strukturen, wie können die neue Form von Vergemeinschaftung herbeiführen?
Also Sie sehen eher eine Lösung im Quartier und nicht im eigenen Haus. Bevor wir zum Quartier kommen, würde ich aber gerne nochmal einen Rückblick auf das Haus werfen, und zwar unter der Überschrift Baugemeinschaft. Es gibt ja viele private Baugemeinschaften, die planen und finanzieren ja gemeinsam ihr Haus. In Hamburg gibt es auch viele erfolgreiche Projekte mit zufriedenen Bewohnerinnen und Bewohnern. Sind diese Baugemeinschaften heute noch Vorreiter oder inzwischen mehrheitlich ein Modell für finanziell eher privilegiertere Menschen?
Also ich bin ein großer Freund von Baugemeinschaften, aber ich sehe sehr wohl die großen Probleme der Baugemeinschaften. Baugemeinschaften vermögen nicht, wenn sie diese GbR-Form haben, nicht bei einem Wechsel diesen preisgünstigen, dieses gemeinschaftsorientierten Merkmal zu behalten. Also es gelingt sehr wenigen Projekten, diese sozial nachhaltige Wirkung zu entfalten. Man könnte das machen, zum Beispiel über Grundbucheintragungen, wo aber viele Projekte zurückschrecken. Also die zentrale Herausforderung ist, wie kann man gemeinwohlorientiertes Wohnen realisieren? Und da andere Akteure werden immer wichtiger. Also die große Renaissance der Genossenschaften, die Entwicklung von neuen Formen wie Miethäuser, Syndikat oder Verein. Also es geht meines Erachtens eher darum, wie können wir so eine Vielfalt von Organisationsformen entwickeln? Aber der Rahmen müsste immer sein, wie kann diese Gemeinwohlorientierung gesichert werden? Und da haben private Baugemeinschaften größere Probleme.
Also Sie sehen bei dem Thema gemeinschaftliches Wohnen eher Genossenschaften und die Miethaussyndikate als optimale Organisationsformen?
Nee, nicht als optimale, sondern diese naheliegende.
Okay.
Mir geht's darum, dass man eine Vielfalt generiert. Und es soll nach wie vor private Baugemeinschaften als Akteure wirksam werden, aber es sollten eingebunden werden indem sie gesellschaftliche Verpflichtungen stärker aufnehmen, indem sie genauso sozialen Wohnraum bauen, Wohnraum für Menschen mit Handicap, indem sie sichern, dass dieser Wohnraum langfristig nicht spekulativ bleibt. Also ich glaube, diese Herausforderungen für private Wohnprojekte werden immer größer. Mhm. Und die haben teilweise, meines Erachtens, zu wenig Lösungen geliefert.
Also es gibt ja aber auch Baugemeinschaften, die als Genossenschaft bauen. Ja. Also die gibt's ja auch, ne? Es sind ja nicht nur private WEG-Formen, die da tätig werden, sondern es gibt auch die genossenschaftliche Organisation. Okay, Sie sehen eher diesen größeren Kontext als Rahmen für erfolgreiche Modelle. Gab es, also Sie haben ja auch schon viel Erfahrung, gibt es denn Wohn- und Bauprojekte, die Sie in diesem Kontext nachhaltig beeindruckt haben?
Ja, es gibt viele Projekte, also nur ein Beispiel, dass man nicht Tübingen oder was nennt, sondern die Münchner Projekte. Also in München fand ja diese große Renaissance der Genossenschaften statt. Es gab alte Genossenschaften, die waren aber sehr träge. Und Wagnis oder Wogenow oder Kooperative Großstadt. Es gibt ja jetzt viele neue, junge Genossenschaften. Und die sind ausgesprochen innovativ, ausgesprochen lebendig. Und da findet man ganz unterschiedliche Ansätze. Und das finde ich immer eine Reise wert nach München, um die Projekte auch anzuschauen. Da gibt es sehr viele unterschiedliche, mit unterschiedlichen Prioritätensetzungen. Und das finde ich sehr beispielhaft.
Ja, haben wir auch schon festgestellt. Wir schauen uns diese Genossenschaften auch an und finden das richtig gut, was die machen. Und auch im Kontext von Quartiersmanagement, die sie ja auch auf die Beine stellen und organisieren, sind die wirklich ein Vorbild. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte oder Baugemeinschaften sehr gerne in zentrale Lagen möchten. Und was müsste eigentlich passieren, damit solche Modelle auch am Stadtrand attraktiv werden?
Naheliegend ist, dass diese Projekte urbane Nachbarschaften suchen. Aber ich glaube, diese Grundflächen, die sind schon längst, es gibt kaum noch welche. Deshalb muss sich diese Bewegung der Frage stellen, wie können wir an die Peripherie gehen und wie können wir Qualitäten erzeugen, die die Qualitäten auch von urbanen Quartieren haben. Also insofern sind dann zum Beispiel genossenschaftliche oder gemeinschaftliche Wohnprojekte auch zu fördern, wenn sie quasi Impulsgeber für eine lebendige Quartierentwicklung sind. Wichtig finde ich dabei, dass man genau überlegt, welche Lebensformen werden auch an der Peripherie gelebt. Soll man wieder diese abgeschlossenen Wohnformen machen? Dass man je weiter in die Peripherie geht, umso mehr wird das Private wieder dominant. Oder sollte man nicht andere Wohnformen gerade in der Peripherie experimentieren, die dann zeigen, ja, das Leben an der Peripherie kann sehr spannend sein, sehr lebendig sein. Also es müssen ganz neue Konzepte dafür entwickelt werden.
Wir entwickeln ja die Konzepte genau für so innovative Ansätze am Stadtrand oder in unseren Quartieren. Aber es müssen natürlich auch welche kommen, ne, die das gerne machen und umsetzen wollen. Und ich glaube, alle Projekte oder Quartiere, die neu entstehen, die versuchen ja urban zu sein. Keiner plant mehr Quartiersentwicklung, wo nur noch, ich sag mal, Feierabend ausgelebt wird und man fährt dann zum Arbeiten in die Stadt. Es ist immer das Ziel, Projektentwicklung urban und gemischt zu machen, um auch solche Lebensqualitäten oder statt der 10 Minuten Stadt und so weiter umzusetzen. Das muss ja dann aber auch ausreichen, um die Leute dafür zu gewinnen. Wir haben ja als IBA Hamburg neue Quartiere wie Oberbillwerder und Fischbeker Räten. Beides sind Gebiete, die haben einen direkten Anschluss an die S-Bahn und befinden sich aus Hamburger Sicht, aber eher am grünen Stadtrand. Was glauben Sie, welche Menschen werden von diesen Orten angezogen? Sind es Baugemeinschaften? Sind es Familien? Sind es Menschen, die sich in einer inneren Stadt keine Wohnung mehr leisten können?
Ich glaube, letztere Gruppe. Also meine Tochter wohnt in Hamburg, in Altona.
Ja, das ist ja auch nicht am Stadtrand. Ne?
Und für Sie wäre ganz in Peripherie zu wohnen, wäre etwas schwierig. Also ist für sie sehr unattraktiv und sie liebt diesen Kontext, in der sie gerade ihre Wohnung hat. Was wichtig wäre, glaube ich, für diese Quartiere ist, dass genauso versucht, dass nicht diese Fokussierung gemacht wird auf Familien. Also ich erlebe sehr oft, wenn Gemeinden oder Städte neue Quartiere planen und gerade an der Peripherie planen, dass sie denken, ach, dort können wir, die größte Gruppe ist die, die Stadt verlässt, nämlich die Familiengründe, dass wir die halten können, indem wir Familienwohnformen prioritär dort realisieren. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den die Städte machen. Ist genauso wichtig, dass man diese Vielfalt der Lebensformen, der Haushaltstypen, dass die genauso in dieser Peripherie sich entfalten kann. Und da wird es auch wichtig, dass man stabile Quartiere dadurch gewinnt und nicht zum Beispiel nur Townhouses für junge Familien baut.
Ja, das macht ja sowieso keiner mehr, oder, Herr Kuhn? Wir versuchen das schon in unseren Konzeptausschreibungen so umzusetzen, dass eben auch die für alle Menschen in diesen Quartieren Wohnraum geschaffen wird, jung, alt, Familie, Single und so weiter. Also auch schon stabile, vielfältige Quartiere zu schaffen, das ist schon auch unser Anliegen. Wir müssen es halt auch in die Realität umsetzen, ne? Und vor dieser Herausforderung stehen wir gerade und sind eigentlich guter Dinge, aber dass das klappt.
Ja.
Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Was denken Sie, wie wohnen wir im Jahr 2045? Was muss sich bis dahin geändert haben, damit Deutschland nicht zu einem Land mit prekären Wohnverhältnissen auf der einen Seite oder gated communities für Privilegierte auf der anderen Seite wird? Wie zum Beispiel auch in anderen Ländern, ne?
Ich hatte ja mit Kollegen Harland vor einigen Jahren dieses Buch über soziale Mischung gemacht und diese globale Entwicklung der Gated Communities auch untersucht. Ich sehe diese Gefahr in Deutschland weniger. Also wir haben glücklicherweise wirklich eine große Kultur, eine lange Kultur der Durchmischung, dass wir das als Qualität sehen, dass wir friedvoll nebeneinander wohnen und miteinander wohnen und dass diese Abschottung der Wohlhabenden in dieser Form glücklicherweise sich keinen Raum gibt. Und ich glaube auch, die kommunalen Akteure versuchen mit Nachdruck das zu verhindern. Also diese Gefahr sehe ich in Zukunft nicht. Also ich bin da eher optimistisch, obwohl jetzt alle sehr klagen über diese Wohnungsnot und Wohnungsmangel. Ich sehe deutliche Indikatoren für eine positive Entwicklung. Positiv in dem Sinne, dass jetzt die Kommunen wieder viel aktiver werden, gestaltender werden, zum Beispiel durch Konzeptverfahren, durch Erbpacht, also die Bodenfrage wieder, der Boden gehört der Allgemeinheit und da soll die Allgemeinheit viel stärker mitentscheiden. Dann sehe ich eine Entwicklung eindeutig hinsichtlich der gemeinwohlorientierten Akteuren. Als die Privilegierung der gemeinwohlorientierten Akteuren und nicht der, man hat ja gesehen in den letzten Jahrzehnten, die privaten Akteuren haben sehr defizitär nach meiner Sicht ihre Leistungen vollbracht. Also wir müssen eher nachfragen, wer kann diese Herausforderung für die Zukunft, welche Trägerstrukturen brauchen wir? Und wie können diese neue Trägerstrukturen mit zum Gemeinwohldiskurs in den Städten verknüpft werden. Und dieses Zusammenspiel sehe ich dann eher, dass ganz andere Quartiere entstehen werden, in denen die ganzen Probleme, die wir durch diese funktionale Moderne haben, möglicherweise aufgehoben werden. Also es gibt sehr viele, wir haben ja das Problem gehabt, dass das Wohnen in der Moderne funktional total verarmte. Die Geburt, die Arbeit, die Krankheit, alle möglichen Funktionen wurden aus der Wohnung rausgezogen und im Grunde gesagt war das nur noch ein reduzierter Reproduktionsbereich. Jetzt sehen wir deutlich, dass eine Reintegration dieser Funktionen in der Wohnung stattfindet, wo die Räume viel fließender werden. Wo arbeitet man, wo wohnt man, wo spielt man, wo findet Bildung statt, wie wird miteinander kommuniziert und da werden ganz neue Strukturen entstehen. Und ich glaube, das habe ich schon in der Uni gemerkt, dass wir zunehmend Abstand nehmen von dem, uns Gedanken zu machen, wie wohnt man gut, sondern vielmehr die Frage stellt, wie lebt man gut? Und wenn wir dieses Leben in den Vordergrund stellen, dann werden sich die räumlichen Strukturen und die städtebaulichen Strukturen deutlich verändern. Es wird dann nicht mehr die Wohnung als abgeschlossene Einheit im Fokus stehen, sondern es wird das Quartier im Fokus stehen. Wie können Räume oszillieren? Wie können sie Privatheit sichern, aber Öffentlichkeit zulassen? Es werden ganz andere Raumkonstellationen sich bilden. Und da bin ich sehr zuversichtlich, weil die Menschen wollen nicht in diesen monofunktionalen Quartieren wohnen, sondern die sehen sich nach neuen Formen von offenen, aber sozial verantwortlichen Wohnen.
Also wie lebt man gut? Das wird die zukünftige Frage sein. Nicht mehr nur, wie wohnt man gut, sondern wie lebt man gut? Was bedeutet das dann für die nächste Generation von Stadtplanern, Architekten und so weiter? Welchen Rat würden Sie diesen Berufsgruppen mit auf den Weg geben, wenn das unsere Perspektive ist?
Ja, man wird nicht mehr nachsuchen, wie kann man eine gute Wohnung bauen? Also das sind ja Generationen von Architekten, Planern, haben immer nach so einem Ideal gestrebt. Was ist die perfekte Wohnung? Wie ist die beste Belichtung, Durchlüftung und so weiter? Und jetzt werden andere Fragen im Fokus stehen. Also vielmehr müssen die zukünftigen Planerinnen und Planer und Architekten müssen eher überlegen, wie können wir mit den Leuten reden? Wie können wir die Bedürfnisse in Erfahrung bringen? Wie können wir Raumangebote machen? Möglichkeitsräume schaffen, aber nicht mehr klar definierte Räume mehr. Es wird im Grunde gesagt, diese Planungs- und Baukultur muss sich meines Erachtens radikal ändern. Und diese Änderung erfordert ein ganz neues Berufsverständnis für Architekten und Stadtplaner.
Ja, das ist ein spannender Ausblick auf unsere Zukunft. Wir kommen jetzt auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Diese Gedanken nehmen wir natürlich mit. Wir haben ja heute über Wohnraummangel, neue Wohnformen, gemeinschaftliches Leben gesprochen. Und vielleicht zeigt sich dabei vor allem eins, die Zukunft des Wohnens entscheidet sich heute nicht mehr allein auf dem Wohnungsmarkt und auch nicht mehr allein in der gebauten Wohnung, sondern in der Frage, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Also wie leben wir gut zusammen? Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank ebenfalls und noch einen schönen Tag.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg, Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.